Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Heute beschäftigen wir uns mit einer Autorin, die wieder eher unserer Gegenwart oder Vergangenheit, vergangenen Gegenwart gibt's nicht, zuzuordnen ist.
Unserer neueren Vergangenheit.
Das letzte Mal hatten wir mit Jane Austen zu tun. Die ist jetzt schon doch ein gutes Stück länger her. 250 Jahre war jetzt ihr Geburtstag, wenn ich das richtig im Kopf habe, über die wir letztes Mal gesprochen haben in unserer schönen Weihnachtsfolge. Jetzt sind wir mittlerweile im neuen Jahr angelangt. Sarah, wie bist du reingeschlittert?
Ja, hi, herzlich willkommen im neuen Jahr, genau. Also hätte ein bisschen besser anfangen können vielleicht, aber ich glaube, ich habe auch immer zu große Erwartungen. So ein neues Jahr, dann denkt man immer, vieles wird anders, vieles wird jetzt besser. Aber es ist eigentlich Quatsch, ne? Eigentlich geht der Kalender nur weiter, aber na gut, was einen stört, kann man ja auch einfach selber ändern.
Genau, wir können ja auch einfach den Kalender ändern. Ich fände es ja auch ganz gut, wenn das neue Jahr zum Beispiel mal so im Sommer anfangen würde, dass man nicht immer in so einer Dunkelheit hockt oder dann einfach ja kein Feuerwerk macht, sondern, weiß nicht, über eine Blumenwiese rennt, ein Lagerfeuer macht, genau. Und da das neue Jahr begeht, so mittsommermäßig, da hätte ich Bock drauf, so Mittsommernacht, so wie die Schweden Mittsommer feiern, so würde ich gern Silvester feiern, ohne Knaller, ohne Dreck und mit ganz viel Hippie-Vibes. So, das wäre, glaube ich, eher meins. Aber gut, wir legen das nicht fest. Oder wir feiern einfach nochmal das neue Jahr im Sommer oder so. Keine Ahnung. Aber bevor wir hier unsere utopischen Prognosen weiter anstellen, genau, können wir ja auch mal wieder ein bisschen über Autorinnen reden. Sarah, wen hast du uns denn heute mitgebracht?
Du hast mir schon eine gute Brücke geschlagen, indem du unsere Dezember-Autorin nochmal genannt hast. Jane Austen hatte ja letztes Jahr 2025 ihren 250. Geburtstag und die Autorin, die ich heute vorstellen möchte, hatte letztes Jahr ihren 125. Geburtstag,
ja.
Um das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Und da ist sie mir auch ein paar Mal über den Weg gelaufen. Das und die Tatsache, dass sie mehrere Jahre in Mexiko gelebt hat, ja, hat dazu geführt, dass ich dachte, die Autorin stelle ich vor. Und um wen geht's? Trommelwirbel, es geht um Anna Seghers. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber der Name ist mir immer mal wieder untergekommen und ich habe gedacht, okay, es ist jetzt an der Zeit, sie mal vorzustellen und mir ihr Leben mal näher anzugucken. Und ja, da ist auf jeden Fall sehr viel, über das man sprechen kann, sehr viel Politisches, sehr viel historische Hintergründe auch, die sicherlich helfen, ihre Werke besser zu verstehen. Und ich muss sagen, ja, man könnte sich jetzt hier ganz viele verschiedene Dinge rauspicken und damit eine Folge füllen. Aber ja, wir müssen ja immer so ein bisschen gucken, worauf stützen wir uns? Wir ziehen immer nur einen Bruchteil raus, über den wir reden. Das vielleicht vorab gesagt, sehr bewegtes Leben, sehr viel passiert. Was man sich bei ihr sehr gut merken kann, sind ihre Geburts- und Sterbedaten. Und zwar wurde sie 1900 geboren und 1983 ist sie gestorben in Ostberlin. Das heißt, wir wissen sofort, sie ist 83 Jahre alt geworden.
Das kriegen wir auch noch hin.
Ja, ja. Und das hilft mir bei sowas immer sehr, mir wirklich auch mal ein paar Daten zu merken. Und genau, wie gesagt, letztes Jahr feierte sie ihren 125. Geburtstag und da gab es auch einige Veröffentlichungen dazu, aber später mehr. Da bin ich auch über was Spezielles gestolpert, was da letztes Jahr erst rausgekommen ist, von Anna Seghers. Interessant bei ihr auch, geboren wurde sie unter dem Namen Nettie Reiling, also wirklich komplett anders und für mich klingt das eher wie ein Pseudonym.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte, bis du mir sie genannt hast, überhaupt noch gar keine Berührungspunkte mit ihr. Sie ist mir bis dato dann auch nicht über den Weg gelaufen. Und genau, ich bin heute auch gespannt. Das mit dem Namen habe ich dann auch rausgefunden beim Durchschmökern beziehungsweise beim Lesen der Lektüre stand das im Klappentext mit drin, dass sie unter Pseudonym geschrieben hat. Weißt du denn auch, warum sie sich den anderen Namen gegeben hat? Hat sie sich dazu mal geäußert?
Also bei ihr, so wie ich das gelesen habe, war das tatsächlich noch eine Stufe mehr als ein Pseudonym einer Schriftstellerin, sondern sie wurde dann auch mit diesem Namen angeredet.
Also Künstlername.
Genau, ja. Künstlername, genau, das trifft's gut. Nettie Reiling ist ihr Geburtsname. Später nach ihrer Heirat heißt sie bürgerlich Nettie Radwanyi, wird aber kaum gebraucht tatsächlich. Also man kennt sie unter Anna Seghers und so wird sie auch in literarischen Kreisen angesprochen. Und Wie es zu dem Pseudonym gekommen ist, habe ich verschiedene Sachen gefunden. Also ich glaube, es ist nicht so ganz klar, beziehungsweise hat sie das vielleicht auch selbst nie so 100% aufgedeckt. Das war wahrscheinlich für sie kein Thema. Was ich gefunden habe, war, dass sie im Studium, in ihrem kunstgeschichtlichen Studium, über einen niederländischen Künstler mit Namen Segers wohl gestolpert ist, der ihr zugesagt hat. Und sie fand diese niederländischen Künstler oder diese Richtung ganz interessant. Und so kam es dann erst zu Segers bei ihrer ersten Veröffentlichung. Und Anna kam dann später nochmal dazu. Und so ist es dann Anna Segers geworden. Das ist das, was ich jetzt hier gefunden habe in der Monographie. Geboren ist Anna Segers in Mainz und gestorben, das hatte ich vorhin kurz gesagt, in Ost-Berlin. Sie wuchs auf als einzige Tochter eines Antiquitätenhändlers, Isidor Reiling. Das war ihr Vater. Der hatte diese Kunst- und Antiquitätenhandlung mit ihrem Onkel zusammen in Mainz. Und seine Frau hieß Hedwig. Die Familie Reiling war eine jüdische Familie. Die beiden Eltern überlebten den Zweiten Weltkrieg nicht. Der Vater starb im Bombenhagel in Mainz und die Mutter wurde nach Polen deportiert und ist dort gestorben. Im Ersten Weltkrieg leistet Anna Segers Kriegshilfsdienste. Also wir erinnern uns, sie ist hier 14 Jahre alt zu Beginn des Weltkriegs und kriegt das Ganze mit. Ist aber tatsächlich so, dass es sie kaum tangiert. Also sie wächst recht behütet und wohlhabend auf, kann man hier eigentlich sagen. Ne? Vielleicht jetzt nochmal kurz zwischendrin. Die Infos, die ich hier zum Leben habe, die habe ich aus einer Monographie von Rororo von Christiane Zehl Romero rausgegeben. Habe ich mich dazu entschieden, weil auch sehr viele Fotos, Zeitzeugnisse drin sind, auch im Anschluss Dokumente oder O-Ton, was Kolleginnen und Kollegen aus der Schriftstellerei über sie gesagt haben. Also das ist hier sehr klein, aber sehr kompakt und sehr komprimiert. Du siehst hier auch sehr kleines Schriftbild und ich habe mir erhofft, dass ich mir hier wirklich ein besonders gutes Bild machen kann. Vielleicht hier nochmal gesagt, es ist tatsächlich sehr wissenschaftlich, das kleine Büchlein. Also es ist wirklich mega komprimiert und eignet sich vielleicht eher zu Studienzwecken als zu dem Vorhaben der Person Nettie Reiling bzw. Anna Segers näher zu kommen. Weil ja, es ist doch ein bisschen zäh, ne? Und sehr gefüllt, sehr politisch auch. Ja. Also eigentlich hätte ich mir viele politische Begriffe oder Partei, Organisation, Bündnisse, da müsste man eigentlich daneben nochmal ein Buch haben, um extra das nochmal nachzuschlagen. Also es ist sehr komprimiert, sehr gefüllt und na klar, wir sehen hier, die Herausgeberin weiß, wovon sie spricht. Aber hat mir jetzt nicht geholfen, irgendwie einen persönlichen Zugang zur Autorin zu finden, das vielleicht nur nochmal so vorweg gesagt, genau. Zurück zum Leben von Anna Segers. 1920 hat sie das Abitur absolviert und anschließend bricht sie auf zum Studium an der Uni in Köln und in Heidelberg. Sie studiert Geschichte, Kunstgeschichte und Sinologie. Und genau, der Schwerpunkt liegt bei ihr auf Kunstgeschichte, denn dort macht sie noch weiter nach dem Studienabschluss. Sie promoviert 1924 an der Uni Heidelberg mit einer Dissertation über die Darstellung des Juden und Judentum im Werk Rembrandts. Ja, fand ich auch sehr speziell, ganz interessant irgendwie, ne? Genau, ansonsten, ja, lässt sich sagen, dass sie ja mit den jüdischen Bräuchen oder mit ihrer Religion jetzt nicht groß nach außen geht. Das hat in ihrem Leben keinen großen Stellenwert. Hm. So wird das in der Monographie so ein bisschen dargestellt. Das ist jetzt hier tatsächlich so dieser erste Punkt, wo das auch so in der Öffentlichkeit oder nach außen präsent wird, dass sie sich mit dem Judentum auch mal beschäftigt sozusagen nähergehend und in dem Fall eben in der Kunst. Während ihres Studiums lernt sie den Philosophiestudenten Laszlo Radvani kennen. Radvani, gebürtiger Ungar, da kennst du dich aus. Sehr gut. Genau. Und ja, die beiden verlieben sich und ich glaube, man kann auch rückblickend sagen, das ist die Liebe ihres Lebens. Sie bleiben wirklich bis zum Lebensende auch zusammen. Am Anfang war es etwas schwierig, da die Eltern ihn ablehnen und ihn als nicht gut genug empfinden. Was ist das schon, ein Philosophiestudent? Das war ihnen vermutlich nicht so richtig greifbar genug. Und ja, Zeit seines Lebens hat er auch verschiedene Dozenturen und Lehrstühle inne an Unis. Also er bleibt hier weiterhin bei seinem Fach und die beiden verbringen das Leben zusammen, sind auch öfter mal ein paar Jahre getrennt, aber im Großen und Ganzen sind sie Lebensgefährten bis zum Ende, kann man hier sagen. Genau, die Hochzeit, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, die ist dann 1925. Jetzt verstehe ich auch eher, warum sie ihn Rodi nennt. Ich habe mir den Nachnamen dreimal vorlesen lassen aus dem Internet, aber ich hätte auch einfach dich direkt fragen können, hast du völlig recht. Und die zwei, ja, was ich mitgekriegt habe, hatten eben eine sehr innige Beziehung, aus der auch zwei Kinder hervorgegangen sind. Sie hatten einen Sohn und eine Tochter zusammen. Generell fällt hier auf, dass die Kunst einen hohen Stellenwert in ihrem Leben hat, ne? Also wahrscheinlich schon von Kind auf. Der Vater ist Kunst- und Antiquitätenhändler und dann noch ihre Promotion, das fand ich ganz spannend. Und das merkt man auch in ihren Texten und in ihrer Literatur, auch das, was ich über ihre Literatur gelesen habe. Sie hat einen starken Bildungsanspruch an ihre Leserinnen und Leser. Also es geht sehr oft darum, dass ja Bildungsansprüche oder Ansprüche an die Gesellschaft oder an das Individuum formuliert werden. Und auch die darstellende Kunst oder die Malerei, das Künstlerische, das Ästhetische hier auch dazu verwendet werden kann, sage ich jetzt mal. Also das hatte für sie einen sehr hohen Stellenwert, was eine Gesamtbildung des Menschen angeht.
War da vielleicht auch der philosophische Einfluss von ihrem Mann? Also weißt du, ob sie da viel zusammen im Austausch waren, wenn sie da diesen hohen Stellenwert dem beigemessen hat? Oder kam das von woanders her? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, aber das ist ein sehr guter Impuls. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass sie wirklich auch eine innige Beziehung hatten. Und teilweise auch an, ja, nicht an den gleichen Sachen gearbeitet haben, aber sicherlich auch einen gemeinsamen Freundeskreis hatten, große Austauschkultur, so wie ich das mitbekommen habe, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das auch mit ein großer Einfluss war, auf jeden Fall.
Musste ich jetzt nur ganz spontan an unsere Folge zu Siri Hüstwedt denken, die ja auch sehr eng mit Paul Auster zusammengearbeitet hat, die sich ja auch sehr gegenseitig beeinflusst haben. Und weil du gerade erwähnt hast, dass der Laszlo Philosophiestudent war, das würde sich ja gut zusammenfügen. Und da waren die bestimmt, auch wenn die auch so lange zusammen waren, denke ich schon, vielleicht im Austausch. Aber gut, wir wissen es nicht. Wenn wir da jetzt keine verifizierten Quellen zu haben, dann können wir es natürlich nur mutmaßen. Aber wäre in dem Zusammenhang eigentlich gut vorstellbar, denke ich.
Ja, liegt total nahe, würde ich so unterschreiben, genau. Oder auch Sartre, Beauvoir und so.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Da hatten wir schon verschiedene Paare, die sich da gegenseitig beflügelt haben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nach der Hochzeit, wie geht es weiter? Da möchte ich einmal Annette Gröschner zitieren aus einem Artikel vom letzten Jahr aus der Taz. Da schreibt sie über die Biografie von Anna Segers. Wir Nachgeborenen wissen, wie es weiterging nach der Heirat. Sie geht zu Rodi nach Berlin und wird Anna Segers. 1928 erscheint ihr erstes Buch, Der Aufstand der Fischer von St. Barbara, wofür sie 1929 den Kleistpreis erhält. Also hier direkt eine riesige Auszeichnung für das erste Buch. Das ist schon was, auf jeden Fall. Zur gleichen Zeit wird sie Mitglied der KPD. Also auch politisch ist sie direkt auch in jungen Jahren richtig engagiert. 1933, kurzzeitig verhaftet, kann sie mit der Familie in die Schweiz fliehen. Von da nach Paris und schließlich nach Mexiko. Mit dem Roman Das siebte Kreuz erlangt sie Weltruhm. Also das war jetzt hier sehr gerafft, diese Zeit im Exil und das erzwungene Reisen, das erstreckt sich hier über mehrere Jahre. Also auch bis sie nach Mexiko kam, da wird sie erst über Martinique eingeschifft und so weiter. Also auch das ist eine wochenlange Reise, die jetzt hier erstmal so im Zeitraffer vorgestellt wurde. Und natürlich auch gespickt ist von schrecklichen Ereignissen. Also in Frankreich wurde Rodi zum Beispiel auch in ein KZ gebracht und sie musste ihn von dort befreien und rausholen. Und das war dann auch der Punkt, dass sie gesagt haben, sie müssen noch weiter ins Exil, weil Frankreich dann eben auch eingenommen war und so weiter. Also sie hat hier tatsächlich schon einiges hinter sich. Und man darf ja auch nicht vergessen, die zwei Kinder waren ja zu der Zeit auch schon da, mussten teilweise zurückgelassen werden, nachgeholt. Dann sind ihre Eltern auch noch umgekommen im Krieg, beide. Also hier war auf jeden Fall einiges los. Der Roman Das siebte Kreuz, den Annette Gröschner hier anspricht im Artikel, der wurde 1942 veröffentlicht. Und der, ja, der wurde übersetzt auch ins Englische und dann war in Amerika zum Beispiel auch ein Riesenrenner. Er wurde auch verfilmt und adaptiert. Also der sorgte auf jeden Fall für Aufsehen und auch für ihren Ruhm und für ihre Bekanntheit. 1947 verließ Anna Segers Mexiko und kehrte nach Berlin zurück. Ost-Berlin, ne? Das war sowjetisch besetzte Zone zunächst und später dann die DDR. Sie hat hier den Stempel der umstrittenen Autoren bekommen, jetzt im Nachgang vor allen Dingen. Ihr wird vorgeworfen, dass sie in brenzlichen politischen Situationen zu oft geschwiegen hat. Also das war das, worauf ich immer wieder gestoßen bin in meiner Recherche. Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel mal aus dem Wikipedia-Artikel über sie. Da steht drin, als 1957, wir sind jetzt in den 50er Jahren, Walter Janka, dem Leiter des Aufbauverlags, der ihre Bücher verlegte, wegen angeblicher konterrevolutionärer Verschwörung der Prozess gemacht wurde, nahm Anna Segers dazu nicht öffentlich Stellung. Im Jahre 1979 schwieg Anna Segers zu den Ausschlüssen von 9 kritischen Autoren aus dem Schriftstellerverband. Also das sind dann hier Vorkommnisse in der ehemaligen DDR, wo manche ihr eben im Nachgang vorwerfen, sie war dazu linientreu, sie hätte sich mehr für Kolleginnen und Kollegen einsetzen müssen in verschiedenen Situationen. Was mir aufgefallen ist, als ich das hier gelesen habe, ihre Bücher erscheinen jetzt aktuell auch im Aufbauverlag. Das scheint mir so ein bisschen ihr Hausverlag auch zu sein. Ist dann eben die Frage, ne, wie man das Ganze jetzt im Nachgang so beurteilt. Auch hier hat Annette Gröschner nochmal ganz gut ihre Perspektive auf die Autorin formuliert. Annette Gröschner, selbst in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen als Autorin, schreibt: Als ich aufwuchs in der DDR, war Anna Segers ein Denkmal zu Lebzeiten. Eine kleine alte Frau mit einem weißen Dutt, die als eine der wenigen im Land Weltliteratur geschrieben hatte und 26 Jahre Präsidentin des Schriftstellerverbandes war. 26 Jahre ist lang, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn auf jeden Fall. Im Jahr meines Abschlusses der 10. Klasse war ihr Roman Das siebte Kreuz eines der Prüfungsthemen. Ich wählte es, aber der Roman berührte mich wie alle verordnete Schullektüre damals nicht besonders. Erst die Essays Christa Wolfs über Anna Segers und Heiner Müllers Bearbeitung ihrer Stoffe weckten mein Interesse für ihr Werk. Also ich glaube, das kennen wir alle. Schullektüre ist Schullektüre, oder?
Ja, das will man erstmal nicht lesen. So am ersten Impuls. Ich kann mich jetzt auch gerade, ich glaube, in Psychologie, da hatten wir ganz gute Bücher. Also die habe ich nicht während des Deutschunterrichts gelesen, sondern als ich dann Psychologie in der 11. Klasse hatte, da haben wir ganz gute Bücher durchgenommen, die ich dann schon spannender fand. Aber ja, als erstes, also so Dinge wie Effi Briest oder so, das hat mich dann erstmal nicht interessiert. Ich glaube, es war so mit der schlimmste Roman, den ich je vor mir hatte. Bin ich auch ehrlich gesagt heute immer noch kein Fan von. Aber dass wir finden, dass da sowieso eine kleine Revolution stattfinden muss, was die Lektüre an Schulen angeht, das haben wir, glaube ich, in unserer allerersten Folge schon mal erörtert, wo wir über, genau, Frauenliteratur von Nicole Seifert sprechen. Und da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören. Da widmen wir uns diesem durchaus spannenden Sujet, ne?
Genau, total gut, dass du das nochmal ansprichst. Und auch spannend, dass du direkt Effi Briest nennst. Weil als ich das gelesen habe von Annette Gröschner, habe ich instant an Effi Briest gedacht. Weil das ist das, was mir als negativste Schullektüre wirklich auch in Erinnerung geblieben ist. Das ist ja voll interessant. Genau, und wie du sagst, nicht nur an den Schulen, auch an der Uni ist das krass, wie wenig Frauen da einfach immer noch auf den Lektürelisten stehen. Ja, ja, ist tatsächlich so. Aber ist in Änderung begriffen und das wird auf jeden Fall, wenn sich alles weiterentwickelt, so wie es aktuell ist, aber fand ich hier interessant und auch, dass Annette Gröschner nochmal sagt, okay, so das war ihr Eindruck von Anna Segers, hat mir auch nochmal gezeigt, okay, wenn man in der DDR zur Schule gegangen ist, war Anna Segers wahrscheinlich präsent, ne? Wenn sie da wirklich so eine Institution war und Schriftstellerverband 26 Jahre, da war sie ja dann wirklich an der Spitze und hatte einen Literaturbetrieb. Das sagen könnte man jetzt so annehmen, ne? So der Eindruck, da kann man wahrscheinlich um sie gar nicht drumrum. Das ist heute ja nochmal anders, ne? Genau. Noch um ein paar Titel zu nennen aus ihrem Werk. Da waren noch die 3 Romane Die Gefährten, Die Rettung, Der Kopflohn. Da hatte ich direkt so eine Assoziation mit Werken von Bertolt Brecht. Das ist so sehr das Individuum kämpft gegen das System oder um Freiheit oder um Menschlichkeit. Und das ist dann immer alles sehr konkret und sachlich und so. Das war so mein Eindruck erstmal so von ihrer Literatur und auch wie sie besprochen wurde. Und da habe ich mich dann auch natürlich ein bisschen gefreut, dass Bertolt Brecht in der Monographie auch kurz zur Sprache kommt und zwar in den O-Tönen am Ende. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist hier tatsächlich ganz witzig, was Bertolt Brecht über Anna Segers hier kurz sagt. Zeugnis ist halt ganz hinten im Buch unter der Rubrik Zeugnisse. Bertolt Brecht hat 1952 über Anna Segers gesagt: Bei der Anna musst wissen, wenn du denkst, sie redet mit dir, strickt sie an einem Roman, den sie gerade unter hat. Und ganz hinten, da, wo schon niemand mehr denkt, dass da noch was ist, da arbeit's an etwas Theoretischem, die Anna. Also so, das ist der Augsburger Brecht-Duktus, ne?
Ja, so pragmatisch.
Ja, ne? Voll. Ja, da musste ich lachen. Also sie ist bekannt mit den literarischen Größen, ne? Thomas Mann, Bertolt Brecht. Einfach dadurch, dass sie in so vielen Ausschüssen und Gremien ist, hat sie einfach mit allen Kolleginnen und Kollegen der damaligen Zeit, die Rang und Namen haben, zu tun. So, das ist ihr Alltag. Zusammenfassend kann man vielleicht, um einen Eindruck zu gewinnen, mitgeben, dass es in ihren Erzählungen und Romanen, also sie hat auch sehr, sehr viele Erzählungen geschrieben, das Werk ist sehr umfassend, was sie hinterlassen hat, geht es oft eben um politische Umwälzungen, politische Unzufriedenheit, dass jemand kämpft, ein Individuum kämpft gegen Unrecht und politische Gewalt. Das ist so ihr Thema und die Werke spielen auch meist in der Nachkriegszeit. Das kann man nochmal so zusammenfassen. Und sie hat sich nicht nur in ihren Werken und in ihren Figuren, in ihren Werken, ja, gegen den Faschismus ausgesprochen, klingt jetzt so milde. Also sie hat gekämpft gegen das Nazi-Regime, ganz natürlich, klar hat sie das, aus dem Exil heraus. Und da findet man Zitate aus ihren Werken von Figuren in wörtlicher Rede, aber auch Ausschnitte aus Reden, die sie vor verschiedenen Verbänden gehalten hat und wo sie sich hier nochmal ausspricht. Und da ist mir bei manchen wirklich ein bisschen kalt über den Rücken gelaufen, weil ich das sehr klug formuliert fand und irgendwie Parallelen auch zu heute gesehen habe. Und ich fand, sie hat da ganz zeitlose Dinge auch geäußert, die man sich auch heute nochmal auf jeden Fall ins Gedächtnis rufen kann. Da habe ich hier auch ein kleines Zitat rausgesucht. Die Aussagen gehen so beide in die gleiche Richtung. Die erste Aussage ist von einer Figur getroffen in dem Roman und das zweite ist ein kleiner Ausschnitt von einem, ich glaube, ein Schriftstellerkongress, also jedenfalls ein Ausschnitt aus einer Rede von Anna Seger selbst. All das Falsch von den Nazis ist viel leichter als unser Richtiges, lässt die Autorin einen sensibleren jungen Kommunisten sagen. Und aus der Rede von Anna: Jener Lüge von der totalen Mobilmachung des Geistes und des Körpers, mit der die Jugend der faschistischen Länder für den Krieg gelockt wird, müssen wir unserer Wahrheit entgegenhalten. Unsere totale Mobilmachung des Geistes und des Körpers für die Veränderung dieser Gesellschaftsordnung. Aber wir müssen lernen, unsere Wahrheit mächtiger und verlockender zu zeigen als die anderen ihre Lügen. Und ich finde, da steckt ganz viel drin, ne? Die Wahrheit und oder das Richtige, in Anführungszeichen, zu tun, ist eben fast immer schwieriger, als irgendwem auf dem Leim zu gehen und irgendwelcher Propaganda zu glauben. Ne? Das ja. Fand ich hier total klug auf den Punkt gebracht. Ansonsten, was mir noch so aufgefallen ist an ihrer Biografie, eben anhand der Monographie, die ich hier gelesen habe, die, wie gesagt, sehr komprimiert und sehr komplex war, in wie vielen Vereinigungen sie war, in wie vielen Gremien, die alle was mit Schriftstellerei zu tun hatten. Sie ist auch sehr viel gereist zu internationalen Schriftstellerkongressen. Sie war immer engagiert und dabei, hat Reden gehalten, war auch immer politisch engagiert und überall dabei. Und das hat mich total beeindruckt. Also eine sehr, sehr aktive, engagierte Person und Schriftstellerin, hat auch an vielen Zeitschriften mitgearbeitet und hat dann im Exil, zum Beispiel in Mexiko, auch einen Club gegründet, den Heinrich-Heine-Club, wo auch Theater gespielt wurde und verschiedene andere Dinge. Also sie war tatsächlich sehr produktiv in der Gemeinschaft. Also hat sich für mich auch so ein bisschen daraus gezogen, dass sie die Produktivität auch aus ihrer großen Gemeinschaftsteilnahme gezogen hat. Also dass das für sie wirklich sehr fruchtbar war, der Austausch, die Gemeinsamkeit. Das gemeinsame Kämpfen für eine ähnliche Sache, ja, das war für sie ganz wichtig, hat es den Eindruck für mich gemacht. Was dabei auch aufgefallen ist, dass sie da oft die einzige Frau in einer Männerdomäne war. Also das wird in der Monographie nur am Rande mal kurz erwähnt, Wir finden hier auch eine lustige Zeichnung. Ich muss mal gucken, ob ich das rechtlich noch machen kann, dass ich die irgendwie euch auch mal zeigen kann. Aber da sehen wir hier eine Karikatur eines, ja, wie man sich einen typischen weißen Schriftsteller, der streng guckt mit Schnauzbart, wie man sich eben so einen ernsten Schriftsteller vorstellt. Und daneben sieht man ein Foto von der jungen Anna Segers. Und drunter steht Abbildung aus der neuen Bücherschau, erschienen 1929 mit der Unterschrift »Wie unser Zeichner sich Segers, den Autor von Aufstand der Fischer, vorstellte und wie Segers wirklich aussieht.« Und das finde ich, das hat es einfach gut zusammengefasst. So.
Ja, da sind wir auch wieder bei unserer ersten Folge, ne? Wuthering Heights, genau, Sturmhöhe, was ja dann auch, nachdem klar war, dass es eine Frau war, extrem verrufen wurde. Ich glaube, das ist ja jetzt mit ihrer Literatur nicht so passiert, aber das ist natürlich das, was mir da jetzt als erstes in Sinn kommt, als wir darüber geredet haben, dass die ein und dieselbe Literatur, derselbe Text dann wirklich plötzlich anders wahrgenommen wird, nur weil eine andere schreibende Person dahinter steht. So immer wieder spannend. Und dass das auch, ja, heute, glaube ich, noch passiert. Heute kriegen wir es vielleicht nicht mehr so mit, aber ja, dass das damals auch noch so passiert ist, dass man natürlich automatisch, wenn man bestimmte Texte liest, dass dieser Mensch dann erstmal von einem Mann ausgegangen ist, der das geschrieben hat, ne? Das ist ja wieder interessant.
Ja, total gut, ne? Das war eben dieser Status quo. Es ist ein Autor, so,
ja,
ne?
Ja.
Und deshalb musstest du auch so lachen, als ich diese Zeichnung und dieses Foto dieser lachenden Frau, jungen Frau daneben gesehen habe. Das fand ich, hat's total gut zusammengefasst. Und genau, uns interessiert das Thema natürlich, ne? Autorin und wie schlagen die sich in der Männerdomäne? Und das habe ich hier auch noch gefunden bei den Zeugnissen in der Monographie. Das fand ich auch nochmal ganz interessant von Erika Haas, die wohl, ich habe leider nicht geguckt, ob es ein Aufsatz ist oder ein ganzes Buch, mit dem Titel Der männliche Blick der Anna Segers geschrieben hat, 1980. Und hier ist ein kleines Zeugnis daraus abgedruckt. Alle Beobachtungen sprechen dafür, dass Anna Segers selbst zur Kampfgeneration für den Sozialismus gehörend, sich ganz auf den Einsatz für die neue Gesellschaft konzentriert, an der ebenfalls ausstehenden Veränderung des überkommenen Frauenbildes jedoch kein primäres Interesse zeigt. Das heißt, sie begnügt sich mit jener Fremdbestimmung der Frau, die dieser allenfalls den Platz an der Seite des Mannes einräumt. Also ganz interessant, ne? Das nochmal so zusammenzufassen. Und das habe ich manchmal auch gedacht, als ich mich jetzt mit den Werken beschäftigt habe. Das ist eben oft aus Sicht eines Mannes, eines Arbeiters geschrieben und sowas, ne? Aufstand der Fischer und so. Und ja, da fragt man sich so ein bisschen, also ich habe mich das gefragt, wie kann das denn möglich sein, dem gar keinen Raum einzuräumen als Frau in dieser Autoren-Männerdomäne, das einfach, ja, das hat für sie wohl nicht so die Rolle gespielt. Das fand ich auch ganz spannend, ne?
Auf einer gewissen Ebene finde ich das eigentlich auch gut, weil es soll ja um die Literatur gehen und eigentlich soll es ja, auch wenn wir jetzt sagen, nee, wir wollen nur Autorinnen vorstellen, aber es wäre natürlich schon wünschenswert eigentlich, dass wir irgendwann mal an einem Punkt sind, wo es absolut überhaupt keine Rolle mehr spielt, wer was geschrieben hat und welchem Geschlecht er angehört oder welchem Geschlecht er sich zugehörig fühlt beziehungsweise welches er anziehend findet. Also ich würde mich am meisten darüber freuen, wenn das einfach keine Rolle spielt, sondern wir einfach nur den Menschen sehen, was in seinem Tun, also was er tut, wie er sich ausdrückt, was er sagt, was er selber auch beeinflussen kann, ne? Weil keiner kann ja irgendwie was dafür, wie er geboren wurde oder zu wem er sich hingezogen fühlt und muss damit umgehen. Und deswegen finde ich diese Einstellung ganz gut, weil sie hat sich dann einfach auf die, also so wie ich das jetzt verstehe, einfach auf die Literatur konzentriert und hat dann einfach ihr Ding gemacht und hat das, ja, diese Geschlechtlichkeit dann einfach nicht in den Fokus gestellt, wie das jetzt zum Beispiel eine Simone de Beauvoir gemacht hat. Ne? Und finde ich eigentlich, wie gesagt, ganz gut und auch irgendwann wünschenswert, dass das dann keine Rolle spielt. Klar, damals wurde das dann einfach dann so gesehen und wird es ja heute scheinbar dann immer noch, dass sie ja dann sich dem männlichen dem Patriarchat dann irgendwie so unterordnet, aber das sehe ich gar nicht so, sondern sie hat dann einfach ihr Ding gemacht. Und das, wie gesagt, finde ich eigentlich, ja, das, wo es irgendwie ja dann mal wünschenswert wäre, hinzusteuern. Also würde ich mir jedenfalls wünschen, dass es irgendwann wirklich nur noch um den Text geht und um das, was der Mensch geschaffen hat und nicht, wie der aussieht oder was der für ein Geschlecht hat oder was auch immer. Aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Und da sind wir ja noch immer in einer sehr regen Diskussion und heute mehr denn je, weil jetzt haben die Leute ja festgestellt, oh, es gibt ja auch noch was dazwischen. Naja, oh Wunder. Was ja auch schon immer so war. Und ist irgendwie schade und ich finde, da könnte man seine Energie auch einfach anders irgendwo reinstecken, als Leute zu diskriminieren. Aber gut, machen wir halt gerade nicht so, ne? Ist gerade nicht der Fokus. Deswegen finde ich das eigentlich gut, wie sie das macht und dass sie da einfach ihre Literatur in Fokus stellt und nichts anderes.
Ja, das stimmt. Und mir hat es eben den Eindruck auch vermittelt, dass sie einfach ihr Ding macht, ne? Sie ist bei diesen Kongressen, sie ist die Präsidentin des Schriftstellerverbandes, sie reist rum. Sie steht für ihre Literatur ein, sie ist die ganze Zeit tätig, trotz Familie und so weiter. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Es wirkte für mich, als wäre das für sie gar keine Frage, sich irgendwie kleinreden zu lassen oder in den Hintergrund drängen zu lassen oder so. War nicht so. Und das ist bei mir irgendwie als sehr beeindruckend angekommen, dass sie da eine sehr gefestigte Persönlichkeit war. So wirkte das dann auf mich, genau. Ich kann jetzt auch noch eine ganz lange Liste vorlesen von ihren Werken, aber ich denke, wer sich interessiert, kann hier auch selber gerne nochmal nachgucken. Mir ist es wichtig, dass wir jetzt auch mal über die Dinge reden, die wir gelesen haben von Anna Segers jetzt in der Vorbereitung. Also vor mir liegen hier zwei sehr schmale Büchlein. Neben der schon sehr schmalen, aber komprimierten Monographie liegt jetzt hier noch ein Buch mit drei Erzählungen, auf das ich gleich noch komme. Aber ich würde gerne dich erst fragen, Marianne, was hast du denn gelesen? Was waren so deine Eindrücke? Ja, und hast du vielleicht auch noch was, was du uns vorlesen möchtest? Da bin ich jetzt erstmal gespannt.
Ich war ja vor allem neugierig, weil du in der Ankündigung ja am Ende der letzten Folge gesagt hast, dass du jemanden vorstellen willst oder eine Autorin vorstellen willst, die auch eine Zeit in Mexiko verbracht hat. Das fand ich total interessant, weil du ja jetzt auch gerade da warst. Und dann habe ich mir Band von ihr bestellt, das heißt Die Trennung, Geschichten über Frauen, wo verschiedene Frauengeschichten drinne sind, also Geschichten über Frauen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass das bis jetzt so das Buch war, wo ich den schwersten Zugang hatte. Also, ich weiß nicht, war vielleicht auch unglücklich, dass die erste Geschichte, also ich habe versucht, es chronologisch zu lesen, einfach unheimlich schwer zu lesen war. Ich habe da wirklich manche Seiten dreimal gelesen. Ich hatte mit den Verschachtelungen zu tun, ich hatte mit den Begrifflichkeiten zu tun, ausdrucksweise teilweise. Und dann war es so, dass ich dann die anderen Geschichten gelesen habe und teilweise oder manchmal das Gefühl hatte, dass das eine andere Person geschrieben hat, weil der Ausdruck komplett anders war, der Duktus war anders, die Ebene, die sprachliche Ebene war anders. Und genau, ich habe aber über dieses Buch, ich habe dann nochmal recherchiert, weil ich habe das relativ spontan gefunden, auch nichts weiter gefunden. Also was das angeht, wie sie das herausgeschrieben hat, nur dass 1961 herauskam. Und dass, ja, da halt sich die verschiedenen Frauengeschichten vereinen, die alle zur Zeit des Krieges spielen, auf verschiedenen Kontinenten. Die sind auch voneinander unabhängig. Und die Geschichte, die mir tatsächlich am besten gefallen hat, war diejenige, die Santa heißt. Also die Geschichten heißen immer so wie die jeweiligen Frauen. Und das ist auch die, die in Mexiko spielt. Oder Mexiko, wie man so schön sagt. Und genau, die ging mir tatsächlich sehr nah. Die war für mich sehr bildhaft. Wir haben hier ein Mädchen vor uns, was ins, mehr oder weniger wirklich, man muss sagen, ins Nichts geboren wurde. Also die Eltern sind beide so gut wie nicht existent. Der Vater haut direkt nach der Geburt ab. Die Mutter verschwindet. Sie wird bei Bekannten groß und lebt so ihr Leben auch in so einer, ja, ich will mal sagen, so eine Naivität. Also es wird öfter auch mal davon geredet, dass sie keine Träume hat, sondern dass sie das so Leben beim Jetzt nimmt und sich auch über Sachen keine Gedanken macht. Sie verliebt sich auch. Die Liebe endet unglücklich, weil der Miguel, so heißt er dann, sie auch von jetzt auf gleich verlässt. Sie geht mit ihm vorab aber noch. Also sie rappelt sich so auf. Sie kommt zu einer Familie, die sie sehr gut aufnimmt, dann hat sie die Möglichkeit, arbeiten zu gehen, besucht die Abendschule, geht dann mit ihrem Freund zusammen auch auf eine Abendschule, die sie dann aber aufgrund der Liebe abbricht. Der Freund geht aber weiterhin dahin und sagt dann auch irgendwann, naja, ich will jetzt aber auch noch irgendwie weiter vorankommen und deswegen segle ich jetzt weg. Und sie denkt sogar noch, dass sie mit ihm mitgeht und er macht ihr dann aber klar, ja, wir gehen zu zweit, aber ich gehe mit meinem Freund und nicht mit dir. So, ja, genau, wow. Das wird ja aber alles mit so einer Leichtigkeit, aber auch, wie gesagt, eigentlich eher so eine Naivität dann erzählt. Also, und ich fand eine Textstelle ganz schön, bei der ich das Gefühl hatte, dass das so ihr Hafen ist, der in ihr selbst wohnt, an den sie sich immer wieder so zurückfindet, wenn es dann doch mal schwerer ist. Und das ist einfach ein Gefühl und das nennt sie Blau. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz spannend in dem Moment, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, woher nimmt die so jetzt ihren Überlebenssinn. Also wieso versinkt ihr jetzt nicht in so eine Depression oder so? Und ich glaube, es liegt halt wirklich einfach daran, dass sie das ja auch nie so kennengelernt hat, sondern einfach weiß, okay, ich bin jetzt da und ich bin hier und einfach sich so an dem Jetzt erfreut. Und wo der Miguel geht, dann ist es natürlich traurig, aber sie geht dann einfach ihr Leben wirklich weiter. So, und es spielt dann weiter keine Rolle. Also es hat so eine Distanziertheit, aber auch so eine Naivität, diese Geschichte. Die war, wie gesagt, ganz anders erzählt als zum Beispiel die erste Geschichte. Da haben wir eine Familie, die in Europa lebt und wo es dann um diese Familienverhältnisse geht. Und diese Familienverhältnisse wurden auf so eine, ja, irgendwie so komplexe, sprachlich komplizierte Weise dargestellt, dass mich das halt manchmal komplett rausgebracht hat. Wie gesagt, vom Zugang her für mich sehr schwierig, aber die Crisanta, das war wirklich was, das hat man innerhalb wieder von, weiß nicht, Halbstunde so weggelesen. Und folgende Textstelle lese ich euch da sehr gerne einmal vor. Das ist relativ am Anfang, wo es so darum geht, wie sie ja in das Leben hineingeschubst wurde, nachdem ihre Mutter nicht mehr da ist. Crisanta hatte noch eine Erinnerung, von der sie nie jemand etwas erzählte. Diese Erinnerung war so sonderbar, dass es dafür keine Worte gab. Sie war einmal in ihrer frühesten Jugend an einem Ort gewesen, der keinem anderen auf Erden glich. Dort war ihr so wohl zumute gewesen wie nie mehr später. Als sei sie allein für sich von einem besonderen Himmel behütet. Wenn sie sich fragte, was es gewesen war, dann fiel ihr immer nur ein Blau. Ein sanftes und starkes Blau, das es später nirgendwo gab. Die ganze Welt war vorbeigerauscht. Doch nicht nur durch das Blau gedrungen. Sie verbindet es halt mit der Farbe des Himmels. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich einfach unter dem Himmel, wenn sie nach oben schaut zum Beispiel, irgendwo behütet fühlt. Das ist so das, was ich jetzt da rein interpretiert habe. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber das habe ich mir da in dem Kontext immer vorgestellt. Und das fand ich ganz spannend, weil da kam dann auch mal so ein bisschen so eine Metaphorik auch rein, was sie ja sonst gar nicht hat. So. Und deswegen ist mir die Textstelle da so aufgefallen. Genau. Ja, also Leute, wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen Abwechslung haben möchtet, auch sprachlich, dann empfehle ich dieses Buch ganz gerne. Aber wie gesagt, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, war es eher schwer zugänglich. Das mag auch wirklich nur an der ersten Geschichte liegen. Die anderen gingen dann irgendwie klar. Aber die erste hat mich erstmal so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen hängen gelassen. Und ich habe mich da zwischendurch echt ein bisschen dämlich gefühlt, weil ich da mit diesem Sprachduktus irgendwie nicht so wirklich zurechtgekommen bin. Aber ich habe gehört, bei dir war es ja auch so ein bisschen ähnlich, dass du dich in die Textlichkeit da erstmal so reinfinden musstest.
Ja, total. Also ich hatte mir diesmal vorgenommen, mich erst über das Leben zu informieren und dann was zu lesen. Und ja, da das dann doch recht lange gedauert hat, mich so durch diese Monographie zu kämpfen, habe ich mich dann auch auf die literarische Seite sehr gefreut und muss auch sagen, die Geschichte, die ich gelesen habe aus dem Exil, die hat mich auch auf jeden Fall sehr gekriegt. Was du jetzt gerade gesagt hast mit dem naiven Stil, ne? Oder auch mit so was Fantastischem, Mythischen, dieses Blau. Das ist auch was, was ich wiedergefunden habe in den Geschichten, die ich gelesen habe. Ganz besonders in der einen, über die ich jetzt nochmal ausführlicher sprechen möchte. Ist für mein Empfinden tatsächlich auch eher so charakteristisch für ihr Schreiben. Das würde ich jetzt auch unterstützen, den Eindruck, den du hattest. Oder auch das, was du geschätzt hast jetzt an dem Buch. Die Trennung war das, was du gelesen hast. Das sagen wir nochmal kurz. Okay, ist schon mal interessant. Genau, ich hatte auch mir das Ganze nicht ganz so politisch vorgestellt und hatte, glaube ich, deshalb so ein bisschen Probleme, weil das auch was für mich ist, was dann eben schnell in so einen Bereich Schullektüre rutscht, aber ja, was dann vielleicht auch ein unglücklicher oder ungerechtfertigter Stempel ist. Wie gesagt, überzeugen konnte mich dann absolut die Erzählung Der Ausflug der toten Mädchen. Und vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zu tun, dass das was ist, was von ihr früher erschienen ist. Vielleicht hat sich ihr Stil auch ein bisschen geändert. Die späteren Sachen waren dann einfach doch mal ein bisschen anders formuliert. Ich gucke gerade noch mal nach. Also entstanden im Exil in Mexiko. Das ist zuerst 1948 erschienen. Ich habe jetzt hier den Sammelband, der auch so heißt wie die Titelgeschichte, Der Ausflug der toten Mädchen, erschienen im Aufbau Taschenbuch Verlag und enthält drei Geschichten. Auf die erste möchte ich, wie gesagt, eingehen. Besonders bei der Geschichte ist auch, dass das eine autobiografische Geschichte ist. Also, dass man hier ganz klare Indizien finden, die dafür sprechen, zu sagen, okay, es sind eindeutig wirklich autobiografische Elemente dabei. Das ist einmal, dass am Anfang der Geschichte die Ich-Erzählerin einem Mann erklärt, dass es sie von Europa nach Mexiko verschlagen hat, zum Beispiel. Und ganz klar wird es dann, als sie dort mit Nettie angeredet wird. Also die Erzählstimme wird mit Nettie angeredet, der Geburtsname der Autorin und auch verschiedene andere Dinge, die man mit ein bisschen Kontextwissen dann auch wirklich in ihr Leben konkret einordnen kann. Die Geschichte hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Also der Stil ist tatsächlich vom Erzählen her recht nüchtern gehalten. Aber spätestens seit Agota Christoph wissen wir ja, dass dadurch manche bewegende Inhalte besonders reinknallen beim Lesen, ne? Und auch, dass ein schmaler Textumfang gar keine Wirkung haben muss auf die Aussage oder auf das, was bleibt. Das kann dadurch manchmal nochmal besonders, ja, betont werden oder einen besonders kriegen. Und das war jetzt hier bei der Geschichte bei mir auch der Fall. Also was haben wir hier? Ich habe hier als kleines Fazit mir aufgeschrieben, es sind Erinnerungen an eine Zukunft. Was habe ich damit gemeint? Kurz zusammengefasst, wir haben hier die Erzählstimme, ein Ich, die durch Mexiko wandert und dann in einen Garten guckt, in diesem Garten eine Wippe sieht und dann setzen auf einmal Erinnerungen ein. Das ist aber hier ein fließender Übergang im Text. Dort wippen zwei Mädchen und sie wird mit Nettie angesprochen und sie erschrickt sich über das Nettie so stark, dass die Ich-Erzählerin sich in die Haare greift und zwei Zöpfe hat. Sie greift sich in die Zöpfe, weil sie überrascht ist, so angesprochen zu werden mit Nettie. Also das zeigt so ein bisschen, es ist übergangslos, ne? Die Ich-Erzählerin hat auf einmal Zöpfe und ist wieder ein Schulmädchen, aber das wird nur thematisiert dadurch, dass gesagt wird, ach, das hat sie ja so lange niemand mehr so angesprochen und sie ist erschrocken und greift sich deshalb in die Zöpfe. Und das ist eben dann das Indiz für die Leserin, den Leser, ah, okay, sie ist jetzt auch wieder ein Schulmädchen, so, ne? Also es ist ganz literarisch sehr geschickt und versiert hier gemacht mit den Erinnerungen, die dann kommen. Und dann geht das Ganze noch eine Ebene tiefer. Sie erinnert sich dann an ihre Schulzeit und zwar einen Ausflug mit ihren Mitschülerinnen, also nur Frauen, kann man nochmal zurückführen, auch auf das Mädchengymnasium, wo Nettie Reiling hier auch war, Anna Segers. Also sie sind mit der Schule unterwegs am Rhein. Es ist ein sonniger Tag. Sie haben einen Ausflug gemacht und sie sitzen in einem Café am Rheinufer und bedienen die Lehrerin mit Kaffee und es gibt hier Kuchen. Und das wird so ein bisschen geschildert und man denkt sich, ach, idyllisches Szenario, ne? Und dann werden hier Dinge eingeflochten, die einen aus diesem Erzählstrang immer rausreißen. Also es wird von einem schönen goldblonden Lockenkopf erzählt und im zweiten Nebensatz, dass dieser in dem und dem Jahr von einer Bombe zertrümmert wird oder so. Also wir haben hier diese verschiedenen Zeitebenen, die miteinander verschmelzen und das ist literarisch sehr, sehr gut gemacht hier in dem Fall. Und es ist sozusagen eine Erinnerung der Ich-Erzählerin an ihre Schulzeit mit Vorausdeutung an eine Zukunft. Was wird im Krieg passieren? Wer wird wen verraten? Wer wird getötet? Wer schafft es vielleicht nicht mal mehr bis zu dem Krieg und kommt vorher schon um? Also es ist sozusagen ein ganz schönes Gemetzel verpackt in diese sonnige Schulmädchenerinnerung. Also was einen sehr trifft beim Lesen und was aber wirklich eine literarisch versierte, ja, Verwobenheit, also wirklich ein Können mit sich bringt, das hat mich sehr gekriegt. Also hat mich hier wirklich sehr bewegt und die Erzählung würde ich auf jeden Fall uneingeschränkt weiterempfehlen, der Ausflug der toten Mädchen. Und vielleicht, um nochmal auch so einen kleinen Eindruck zu kriegen, wie ist das Ganze geschrieben? Spricht das vielleicht auch jemanden von euch an, der das auch mal lesen möchte? Habe ich hier noch ein Zitat aus der tatsächlich recht kurzen Erzählung rausgesucht. Wir befinden uns jetzt hier gerade nach dem Ausflug, der ist jetzt abgeschlossen und die Mädchen befinden sich jetzt auf der Heimfahrt auf der Fähre. Wir waren alle im stillen Licht still geworden, so dass man das Krächzen von ein paar Vögeln hörte und das Fabriksgeheul aus Amöneburg. Sogar Lore war völlig verstummt. Marianne und Leni und ich, Wir hatten alle drei unsere Arme ineinander verschränkt in einer Verbundenheit, die einfach zu der großen Verbundenheit alles Irdischen unter der Sonne gehörte. Marianne hatte noch immer den Kopf an Lenis Kopf gelehnt. Wie konnte dann später ein Betrug, ein Wahn in ihre Gedanken eindringen, dass sie und ihr Mann allein die Liebe zu diesem Land gepachtet hätten und deshalb mit gutem Recht das Mädchen, an das sie sich jetzt lehnte, verachteten und anzeigten? Nie hat uns jemand, als noch Zeit dazu war, an diese gemeinsame Fahrt erinnert. Wie viele Aufsätze auch noch geschrieben wurden über die Heimat und die Geschichte der Heimat und die Liebe zur Heimat, nie wurde erwähnt, dass vornehmlich unser Schwarm aneinander gelehnter Mädchen stromaufwärts im schrägen Nachmittagslicht zur Heimat gehörte. Also auch hier nochmal die Themen Freundschaft, Heimat, auch nochmal ganz zentral auch in der Erzählung und in den Erzählungen, die ich gelesen habe. Und ja, kann ich auf jeden Fall hier empfehlen. Ansonsten, wer sich auch nochmal mit Anna Segers beschäftigen möchte und vielleicht weniger wissenschaftlich nicht unbedingt zur Monographie greift, ich bin leider zu spät noch auf eine Veröffentlichung vom letzten November gestoßen, also ganz neu. Und zwar ist das eine Ausgabe der Liebesbriefe an Rodi von 1921 bis 25, die im Haus des Sohnes in Paris, der ist in Frankreich geblieben, der Sohn aufgetaucht ist und die letztes Jahr herausgegeben worden im Aufbau Verlag. Ich will Wirklichkeit heißt die Veröffentlichung und da dachte ich so, Mensch, das ist ja toll, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, nochmal so diese persönliche Anna Segers kennenzulernen. Das hätte mich tatsächlich auch nochmal gereizt, an diese Seite so ein bisschen einzutauchen. Also wer das möchte, dem sei dieses Buch nochmal ans Herz gelegt. Ich denke, ich werde da bestimmt auch nochmal reinschauen. Annette Gröschner hat nämlich dieses Buch besprochen und ist auch nochmal auf das Leben von Anna Segers eingegangen. Deshalb habe ich mitbekommen, dass das hier ja Ende letzten Jahres veröffentlicht worden ist. Aus dem Artikel von Annette Gröschner hatte ich auch zweimal heute vorgelesen. Da packen wir euch auch den Link in die Shownotes. Das war auch nochmal ein echt guter Artikel aus der Taz. Ja, ansonsten bin ich gespannt, ob ihr noch was zu Anna Segers zu sagen habt. Also es ist, wie gesagt, sie hat so ein bisschen diesen Stempel der streitbaren Autorin, diskutiert gerne mit uns. Was wir sagen, ist nicht Gesetz, sondern immer gerne Gesprächsgrundlage und da freuen wir uns auf jeden Fall über eure Rückmeldungen.
Genau, diese immer gerne wie in den Shownotes gesehen oder wie ihr in den Shownotes sehen könnt, per E-Mail oder auch bei Instagram oder Facebook haben wir auch noch. Genau, da könnt ihr auch immer gerne reingucken. Und ansonsten, genau, in der nächsten Folge wird's, kann ich sagen, märchenhaft. Wir werden so ein bisschen die Gesetze des Märchens aufbrechen, kann ich mal sagen, mit unserer nächsten Autorin, die althergebrachten Märchen. Auf jeden Fall, das hat einfach was damit zu tun, weil ich vor einiger Zeit auf einen Instagram-Post gestoßen bin, den ich sehr spannend fand, den ich diskutabel fand, wo auch diskutiert wurde, wo es um ja die Narrative des Märchens ging und was sie eigentlich mit uns machen und ob die heute überhaupt noch lesenswert sind. Da wurde viel diskutiert, ob man Märchen überhaupt noch vorlesen sollte heutzutage. Genau, und da habe ich gedacht, Mensch, da habe ich doch ein Buch gelesen und da werden ganz andere Märchen erzählt, die eben mit diesen althergebrachten Narrativen brechen. Und genau darum soll es in der nächsten Folge gehen. Und bis dahin wünschen wir euch ja einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wo ihr euch gerade aufhaltet. Und sagen bis zum nächsten Mal, eure Marianne
und eure Sarah. Danke fürs Zuhören.
Bis dahin, tschüss.